Wir haben den dritten Advent, haben es schon gehört, wir haben 4 Kerzen angezündet. Es ist bald soweit und wir haben noch 5 Tage, dann ist Heiligabend. Dann gibt es gleich Geschenke und es ist nicht mehr viel Zeit, ja, vielleicht noch die letzten Geschenke zu besorgen, vielleicht selber basteln. Vielleicht will noch jemand einen Weihnachtsbaum besorgen und schön schmücken. Vielleicht will jemand das Haus noch schön dekorieren. Und viele bereiten sich lange auf diesen Tag vor, um bereit zu sein, dass es passend aussieht, dass es sich einfach gut anfühlt, dass man sich wohlfühlt, alles gemütlich ist. Und man sieht vielleicht nach langer Zeit die Familie wieder. Vielleicht war man lange weg oder so, oder einfach Leute, die einem wichtig sind, dass man sie wieder besucht, dass man sich gegenseitig Geschenke macht, um sich eine Freude zu machen. Und man wartet geduldig auf diesen Tag. In Jakobus 5, Vers 7 und 8 lesen wir: So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Wir feiern Weihnachten immer wieder, weil wir uns daran erinnern, dass Jesus als Mensch auf die Erde kam, aber auch, dass er versprochen hat, einmal wiederzukommen, gerade die Adventszeit, dass wir uns immer wieder daran erinnern, er wird einmal wiederkommen. Und Jakobus sagt uns hier auch, die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Als Beispiel gibt er uns hier diesen Landmann, der etwas ansehen will. Und da braucht er erstmal diesen Frühregen im Oktober oder so im Herbst in Israel, damit die Erde überhaupt schön weich wird, damit man was anpflanzen kann. Und dann muss man warten. Und dieser Spätregen, der kurz vor der Ernte dann kommt, im Frühling, diese ganze Zeit muss er halt abwarten. Und er weiß aber, was er gepflanzt hat und dass es sich lohnt, darauf zu warten, weil er eine köstliche Frucht erwartet. Und so sollen auch wir uns vielleicht an diese Frucht erinnern, auf die wir eigentlich warten. Denn zum Beispiel sagt uns im Psalm 73, Asaf hat ihn geschrieben, in Vers 28, mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Er sagt, dass er mit Gott viel Gutes erlebt hat, dass vieles oder alles andere in der Welt ohne Gott für ihn keinen Sinn mehr macht und dass für ihn das Wichtigste ist, in der Nähe Gottes zu sein, weil es ihm köstlich ist, weil er ganz genau weiß, was das für ihn bedeutet. Und der ganze Psalm 73 ist eine sehr gute Lektüre. Nehmt ihr als Hausaufgabe mit und lest das einfach mal durch. Psalm 73, sehr ermutigend. So, und wie ist das bei uns, wenn ein Bauer jetzt was anpflanzt und er weiß das, er muss halt warten, er muss sich gedulden, damit dann etwas Gutes bei rauskommt. Oder als Beispiel, wir haben jetzt vor kurzem ein Kind bekommen und da muss man halt auch 9 Monate ungefähr drauf warten. Kann manchmal früher kommen oder ein bisschen später, aber man kann jetzt nicht irgendwie sagen, nee, so nach 3 Monaten, jetzt muss es raus oder so, das funktioniert nicht. Es muss, damit was Gutes bei rauskommt, muss man Geduld haben, bis es auch wirklich soweit ist, bis es reif ist. Und wie ist das jetzt für uns? Ist für uns Gottes Nähe auch so köstlich? Können wir das so sagen? Oder erinnern wir uns daran, wieso wir zu Gott gekommen sind? Wieso wir vielleicht mal mit ihm geredet haben, mal zu Gott gebetet haben? Wieso haben wir das vielleicht mal getan oder vielleicht auch noch nicht? Wieso denken wir vielleicht manchmal drüber nach und weiß nicht, was ist denn jetzt so mit Gott? Und manchmal denke ich selber, ich kenne diese Gedanken, in der Bibel steht so oft, der Herr kommt bald, der Herr kommt bald und schon seit 2000 Jahren passiert nichts. Lohnt sich das überhaupt? Macht das überhaupt einen Sinn, noch zu warten? Meistens kommen diese Zweifel, einfach weil wir vergessen, worauf wir eigentlich warten, wieso wir warten. Oder noch ein Beispiel auch, dass man sagt, dass man weiß, ja, Jesus kommt, aber bitte noch nicht jetzt. Ich will doch noch ein bisschen mehr erleben. Vielleicht will ich noch einen Freund oder eine Freundin haben. Und wenn er noch ein bisschen später kommt, ich will noch gern heiraten, Kinder haben und ach, noch ein eigenes Haus und in der Arbeit, da klappt es gerade so gut. Jesus, bitte jetzt noch nicht. Das gehört auch zu diesen Zweifeln, dass man entweder gar nicht bereit ist, ja, oder man fühlt sich schon zu bereit, aber nee, bitte ein bisschen später. Mit dem Adventskalender ist es in der Adventszeit schön leicht zu warten. Oder es macht es leichter zu warten, weil man dann schön die Tage abzählen kann und genau weiß, wann ist das Ende. Aber es ist auch nicht bei allen so einfach. Meine Tochter fragt trotzdem nach jedem Türchen, wenn sie aufmacht. Ist morgen jetzt Weihnachten? Nach dem ersten schon? Nein, aber bald. Aha. Ist dann nach dem zweiten Türchen morgen Weihnachten? Nein, aber bald. Oh. Und dann gibt's Geschenke. Ja, und dann freut sie sich wieder, weil sie wieder das Ziel vor Augen hat, wieso sie wartet. Und dann ist es wieder leichter. Also dieses Bald ist manchmal wirklich eine lange Zeit für uns, weil wir es einfach nicht erwarten können oder vielleicht gar nicht genau wissen, wie lange ist das noch. Und deshalb ist es oft ja nicht einfach nur gut, sondern wichtig, dass wir uns erinnern, wieso warten wir überhaupt auf Jesus? Und wieso lohnt es sich, auf Jesus zu warten? Vielleicht hat er dir in einer schwierigen Zeit Trost gegeben, dass du wieder auferbaut wurdest. Vielleicht hat er dir einfach mal einen Sinn im Leben gegeben, weil du wie Asaf sagst, alles andere macht ohne Gott keinen Sinn für mich. Vielleicht denkst du an diese ganze Ungerechtigkeit in der Welt, an den ganzen Hass und Angst vor der Zukunft, dass es noch passieren und Gott gibt dir Hoffnung, dass wenn Jesus wiederkommt, alles Leid beseitigen wird und alles in Ordnung bringt und du einfach diese Hoffnung hast und deswegen auf Jesus wartest. Vielleicht bist du einfach besonders dankbar für die Vergebung, weil du ihn um Vergebung deiner Schuld gebeten hast. Und er dir so eine Erleichterung gegeben hat, dass du denkst, danke Herr, jetzt habe ich für mich Frieden und ich warte gerne. Und was auch immer du mit Gott erlebt hast, dass wir uns erinnern und dann uns wieder freuen können. Jesus kommt bald und ich kann ihn sehen, ich kann ihn persönlich kennenlernen. Von Angesicht zu Angesicht wird es auch gesagt, dass wir uns wieder darauf freuen und damit die Zweifel auch weggehen. Zu dieser Wartezeit sagt uns Jesus einiges, weil er auch weiß, dass es anstrengend wird, aber eine ernste Sache ist. Und er sagt uns da an mehreren Stellen was und wir lesen das in Matthäus 24 und Vers 36. Das gibt es auch in Markus und Lukas. Ich habe mich jetzt doch für diesen Teil entschieden, weil der ein bisschen ausführlicher ist. Matthäus 24 ab Vers 36. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging, und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen. Die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen, und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Ein sehr dramatischer Text auch, und Jesus ist da sehr ernst und sehr streng. Wann ist endlich Weihnachten, wie die Kinder dann immer fragen. So haben die Jünger gefragt: Jesus, wann kommst du denn wieder? Wie lange müssen wir warten? Und dann fängt Jesus an, ihnen das zu erklären. Zu dem Zeitpunkt, wo er das sagt, als er Mensch war, er hat auf einige göttliche Eigenschaften verzichtet und wusste zu diesem Moment tatsächlich selber nicht, wann dieser Tag sein wird. Erst als er in den Himmel zurückkam und seine volle Göttlichkeit wieder annahm, weiß er das sicher wieder. Aber zu dem Zeitpunkt sagte er, die Engel, die ganze Zeit in Gottes Nähe sind, die ihn die ganze Zeit beobachten, selbst die wissen es nicht. Und ich selber weiß es jetzt gerade auch nicht. Und das ist jetzt auch gar nicht wichtig für euch zu wissen. Aber davor in dem ganzen Kapitel, da sagt er, ihr werdet es daran erkennen, an vielen Zeichen erkennen, dass es auf jeden Fall in die Richtung geht, dass es zum Ende hingeht. Nämlich, dass viel mehr Erdbeben und Seuchen passieren, viele Naturkatastrophen. Es wird immer schlimmer mit der Welt, dass immer mehr Kriege und Hass kommen werden, dass Christen überall gehasst und verfolgt werden. Und in allen Punkten können wir sehen, es wird tatsächlich mehr. Und wir wissen nicht, wie schlimm es noch wird, aber dass es schon zum Ende hingeht. Und dass wir uns bereit machen sollen, denn wie am Anfang gesagt wurde, es kann sein, dass es in den nächsten paar Sekunden kommt, vielleicht noch in den nächsten Tagen oder in den nächsten Jahren, vielleicht erst, keine Ahnung, in 100 Jahren oder so. Aber wieso er uns das Ganze sagt, ist nicht, um uns Angst zu machen, sondern dass wir uns vorbereiten können und dass wir einfach, wenn das Ganze passiert, nicht in Panik geraten, was machen wir denn jetzt, die Welt geht unter und wir müssen das unbedingt verhindern, um überleben zu können, dass wir uns um die Welt gut kümmern und so weiter, ist selbstverständlich. Gott hat sie in unsere Verantwortung gegeben. Aber wir sollen da nicht in Angst geraten, sondern uns erinnern, Jesus hat es uns erklärt, es muss leider so passieren, aber das bedeutet, der Tag, dass er wiederkommt, kommt immer näher. Und dann bringt er alles in Ordnung. Er nennt uns hier Beispiele. Das erste ist, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Im September 2056, da freue ich mich schon, darf ich endlich in Rente gehen. Da bin ich dann 67 und ich habe dann nur noch 35 Jahre zu arbeiten. Ja, für die manchen klingt das noch viel, für manche, du hast noch weniger als ich. Und ich habe schon so viele Pläne, was ich überhaupt in meinem Leben noch machen will. Und in meiner Rente, wenn ich dann mehr Zeit habe, erst recht, was ich da noch alles vorhabe. Und wenn es hochkommt, weiß nicht, dann werde ich vielleicht 80 Jahre, dann habe ich noch 48 Jahre zu leben. Das geht so auf die Hälfte zu. Für manche klingt das auch schon, du hast noch so viel, bist ja noch ein junger Kerl. Für manche bin ich schon alt und die denken, boah, bist du alt. Und ich selber weiß, ich hätte gerne noch mehr Zeit, weil ich weiß, diese Zeit wird gar nicht reichen für alle meine Pläne. Und wer weiß, ob ich so viel Zeit haben werde. Aber keiner von uns weiß, wie viel Zeit wir halt eben haben werden. Ob es eben diese 70, 80 Jahre werden, wenn es hochkommt, sagt die Bibel, vielleicht noch mehr. Wir haben heute gehört, einen Geburtstag gefeiert, 102 Jahre, wundervoll. Aber als Beispiel gibt er uns hier als erstes das von der Sintflut, wo Noah die Arche gebaut hat und in dieser ganzen langen Bauzeit, die Menschen, das war jetzt keine Überraschung für sie, sondern während der ganzen Bauzeit hat er gepredigt und sie gewarnt, es geht aufs Ende zu, ihr müsst euch jetzt zu Gott bekennen, ihr müsst ihn um Rettung bitten. Und sicher noch kurz bevor hat er ihnen auch noch gesagt, es steht kurz bevor, es ist bald soweit. Tut Buße. Und die Leute haben nicht drauf gehört. Sie aßen und tranken, haben Mittagessen gekocht. Ach, weißt du noch, was Noah gestern gesagt hat? Ja. Ach ja, und lecker was kochen. Sie haben Hochzeiten gefeiert, sie haben Hochzeiten geplant, sich, ach, wen werde ich mal heiraten, wie viele Kinder werde ich haben. Ganz normale Pläne, ein normales Leben haben sie geführt und plötzlich war es zu spät und die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, dass es dann zu spät war und sie gestorben sind. Ein sehr schlimmes Beispiel, von dem wir aber lernen sollen und nachdenken. Ein erfülltes Leben zu haben und dann ist halt einfach Schluss. Einfach ganzes Leben leben, alle meine Pläne erfüllen, das wäre toll. Aber wir wissen eben nicht, ob die Zeit ausreicht und alles so gut klappt. Und schon in der Ausbildung wird man mit allen möglichen Versicherungen umworben, dass man hier Berufsunfähigkeitsversicherung macht, falls was passiert und ich nicht arbeiten kann, noch Altersvorsorge, jetzt schon, wenn die Rente nicht reicht, dass ich vorsorge und alle möglichen Situationen kann ich absichern, aber wenn dann irgendwas passiert, weiß man nicht, ob diese Versicherung da überhaupt ausreicht. Aber man kann seine Seele bei Gott versichern, indem man ihn um Vergebung seiner Schuld bittet und dann, egal was passiert, wovor man Angst hat vielleicht, wovor, dass man vielleicht zu viel drüber nachdenkt, ich habe nicht mehr viel Zeit oder was auch immer passieren kann, wie schwer das Leben vielleicht gerade ist oder selbst wenn ich krank werde, schwer krank oder sogar sterbe, dann weiß ich ganz sicher, ich bekomme oder ich habe dann sogar schon ein neues Leben in Jesus und bin gerettet. Und man hat diesen großen Frieden, man hat eine Hoffnung und dann ist das ganze Leben sehr viel einfacher zu ertragen, einfach gesagt jetzt, aber man hat einfach diese Hoffnung und es ist sehr viel besser im Leben. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Noch einmal die Erinnerung, wir wissen nicht, wann er kommt. Seid bereit. Ich habe dir so viel Negatives erzählt, das ist so dramatisch und manchmal will ich gar nicht drüber nachdenken. Lass mich doch einfach in der Ruhe mein Leben leben. Es gibt so viel Unterhaltung, so viel Medien wie noch nie, um sich abzulenken, um alles um sich herum zu vergessen und gar nicht erst über so schlimme Sachen nachzudenken. Das Thema mit dem Tod überhaupt ganz weglassen, weil das ist viel zu deprimierend. Will man nur ungern drüber nachdenken. Und so viele schlechte Nachrichten den ganzen Tag will auch keiner hören. Einfach ignorieren, mich geht das nichts an. Mir geht's hier gut, ich lebe mein Leben. Und alle anderen sollen sich um sich selber kümmern. Vielleicht so. Und dann gebraucht manchmal Gott solche schweren Zeiten, um uns eben wieder wach zu machen. Wie er sagt, wacht, dass wir wachsam sind, weil wir nicht wissen, was für Versuchungen vielleicht kommen oder schwere Situationen, wo wir Gottes Hilfe brauchen. An anderer Stelle wacht und betet, dass wir eben seine Hilfe brauchen in dieser langen Wartezeit. Aber auch wirklich wach bleiben und nicht einschlafen, wo Gott uns dann halt manchmal draus aufwecken muss. Hey, denk drüber nach. Und dann schwere Zeiten zulässt, wo Sachen passieren. Jetzt gerade ein Beispiel habe ich gehört, meine Frau guckt auch gern so Videos, wo in einer großen Gemeinde so ein 20-jähriger Junge gestorben ist, weil er plötzlich erschossen wurde, einfach auf der Straße ermordet. Jung, talentiert, gut aussehend, mit 20 Jahren und plötzlich ist er nicht mehr da und das ist so eine Riesengemeinde mit tausenden Leuten und zur Beerdigung, zur Trauerfeier kamen viele tausend Menschen und viele haben sich bekehrt, weil sie angefangen haben nachzudenken, hey, auch mich kann das treffen. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich mein schönes, erfülltes, 80-jähriges Leben leben werde. Sondern es ist wichtig, eben über das Leben nachzudenken, über den Tod, um Frieden zu haben und nicht vielleicht auch zu viel nachzudenken und die ganze Zeit in Panik zu sein und was mache ich, sondern einfach Frieden zu haben und Ruhe, weil Jesus uns Hoffnung schenkt. Dann kommt ein anderes Beispiel ab Vers 43, das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wenn wir wüssten, gestern wurde bei mir vielleicht eingebrochen, ach, wenn ich das doch wüsste, da würde ich doch genau in dem Moment wach sein, mir einen Wecker stellen, am besten überhaupt nicht schlafen gehen und alles Mögliche tun, um es zu verhindern, wenn ich den genauen Zeitpunkt weiß. Ist ja selbstverständlich. Aber auch wieder der Hinweis oder die Warnung, seid bereit, denn ihr wisst nicht, wann Jesus kommt. Aber wieso immer diese Warnungen? Seid einfach, seid wach. Vielleicht habe ich einmal ein frommes Gebet gesprochen und denke, jetzt ist doch alles gut und ich kann leben. Und ja, wenn ich halt einschlafe, das klingt so schön, dann wird mich Jesus doch wohl wecken, wenn er kommt. Ist doch alles gut. Aber jetzt kommt noch ein drittes Beispiel, wo er eben sehr streng wird und sehr ernst, wieso dieses Wachbleiben so wichtig ist, was das eigentlich bedeutet. Ab Vers 45 lesen wir dann nochmal: Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen, und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Als Beispiel erklärt uns Jesus, wenn jetzt beispielsweise ein Knecht, ein Arbeitnehmer eine große Verantwortung bekommt, hier sich um andere Leute zu kümmern, wie er mit dieser Aufgabe dann umgeht. Guter Knecht oder schlechter Knecht. Er kann jetzt einfach seine Arbeit machen, oder er fängt an zu denken, ach, jetzt ist er erstmal weg und ich habe Zeit und lege mich erstmal hin und mache, was ich will. Und dann kommt er plötzlich früher als gedacht und ich bin gar nicht bereit, und was passiert? Dann gibt es halt Ärger vom Chef. Oder andersrum, ich denke, ach, der kommt gleich ja schon wieder und streng mich jetzt gerade an. Immer noch nicht da? Ach, noch ein bisschen mehr anstrengen. Immer noch nicht? Ach, jetzt lohnt sich auch nicht mehr. Jetzt kann ich das auch liegen lassen und er kommt sowieso erst irgendwann wieder. Muss ich mich jetzt gar nicht so viel anstrengen. Und dann kommt er halt doch irgendwann und dann ist man schon faul geworden und geht seiner Arbeit halt gar nicht mehr nach. Solche Situationen können halt kommen, auf der Arbeit sowieso, dass man immer denkt und nur arbeitet, wenn der Chef mal guckt. Ne, aber man weiß halt nicht, wann Jesus kommt und bei der Arbeit findet, der gute Knecht, dass man einfach, was damit gemeint ist, dass man einfach Jesus nachfolgt, einfach gesagt. Dass man echten Glauben hat. Und diese Unterscheidung ist, dass man entweder echten Glauben hat und Jesus wirklich nachfolgt und er kommt wieder und sagt, du hast wirklich geglaubt, ich nehme mich mit, oder dein Glaube war nicht richtig, du hast gar nicht geglaubt oder du hast ihn vielleicht nur vorgetäuscht oder nur so ein bisschen, das ist kein richtiger Glaube. Ja, dann geht es entweder in den Himmel oder die Hölle, sagt Jesus hier ganz ernst, dass es eben eine Konsequenz hat, wie was dann passiert, wenn er kommt. Die Nachfolge hat Auswirkungen auf unser Leben. Aber es geht jetzt nicht darum, dass wir uns diese Rettung verdienen müssen und die ganze Zeit fleißig arbeiten. Und wenn Jesus kommt und ich nicht genug gearbeitet habe, dann reicht's nicht. Darum geht es nicht. Sondern er gibt uns freiwillig und kostenlos. Wir müssen ihn nur darum bitten und bekommen dieses neue Leben und diese Rettung. Und das ist alles. Wir haben letzten Sonntag noch viel darüber gehört, wie wichtig es ist, diese Sicherheit zu haben und wie einfach es auch ist, diese Sicherheit zu bekommen, indem wir Gott darum bitten, indem wir zu ihm beten, Herr, rette mich, vergib mir meine Schuld, was auch immer einem auf dem Herzen liegt, Gott zu sagen, dann hat man diese Sicherheit. So, aber er gibt uns, Matthäus 13 gibt so ein längeres Gleichnis, was er uns mal nennt, wo vier Gruppen von Glauben definiert werden, die uns Jesus sagt, wie man den Glauben in vier Gruppen einteilen kann. Saat, die auf den Weg fällt, das sind Leute, die den Glauben gar nicht verstehen, nicht hören wollen und dementsprechend auch ganz sicher nicht glauben oder ganz bewusst. Das Saat auf felsigen Boden oder unter Dornen fällt, das sind Leute, die nehmen das Wort auf, aber entweder kommt ein bisschen Bedrängnis oder Verfolgung und sie denken, das Leben als Christ ist anstrengend, will ich nicht. Und dann ist das auch kein echter Glaube. Sie haben einen Glauben anscheinend gehabt, aber es wird am Ende deutlich, es war kein echter Glaube. oder dass die Sorge der Weltzeit, der Betrug des Reichtums, dass sie einfach merken, ach, das wird mir alles auch zu anstrengend mit dem Glauben, ach, ich will doch lieber an meiner Karriere arbeiten oder was auch immer für Sorgen ich dann habe und da hilft mir der Glaube gar nicht. Und da wird auch am Ende deutlich, das ist auch kein echter Glaube gewesen, außer wenn die Saat auf gutes Erdreich fällt, dass jemand den Glauben wirklich versteht, das Evangelium versteht, dass er es annimmt und Frucht bringt, dass es Auswirkungen für sein Leben hat. Das ist dann echter Glaube. Aber nochmal, das heißt nicht, dass wir uns das verdienen müssen und diese Frucht bringen, aber was er uns hier zeigt ist, es gibt halt diese verschiedenen Definitionen von dem Glauben und das ist bei der ersten Gruppe ganz leicht, ich glaube nicht. Die anderen drei sagen, ich glaube. Und da ist es schwer zu unterscheiden, wer glaubt jetzt wirklich oder nicht. Es ist nicht unsere Aufgabe, das jetzt zu prüfen. Also natürlich schön, wenn wir einen Bruder, eine Schwester ermahnen können oder helfen können, wirklich zu glauben. Das ist natürlich toll. Aber es ist jetzt nicht unsere Pflicht zu sagen, du kommst nicht in den Himmel, du kommst in den Himmel. Das wird Gott am Ende entscheiden. Aber aber es ist oft für uns einfach auch wichtig, für uns selber zu prüfen. Ich kenne das von mir auch, dass ich als Kind öfter so ein frommes Gebet gesprochen habe. Und dann wusste ich gar nicht, ja, irgendwann mal nachgedacht, was, hat das überhaupt irgendwas bewirkt? Hat es funktioniert? Ich weiß es nicht. Und erst als ein Freund sich taufen lassen wollte, habe ich nachgedacht, oh, ja, taufen, das gehört ja auch irgendwie zum Christsein dazu. Aber will ich das überhaupt? Und dann kam erst der Gedanke, dass ich selber aufwachen musste, dass ich eben in einer dieser Gruppen war. Ich war irgendwie gläubig, aber irgendwie nicht wirklich. Und dann nachdenken musste, ja, will ich jetzt wirklich gläubig werden? Vor so einem Schritt stand ich dann. Und dass wir uns selber da auch prüfen können, glaube ich überhaupt? Bin ich vielleicht einfach nur dabei und habe gelernt und übernommen, ja, ich weiß, wie man betet, dass die Leute denken, ich glaube. Ich weiß, was ich hier sagen muss. Ich kann hier vielleicht sogar einfach was Tolles Geistliches aus der Bibel vorlesen und erzählen und die Leute werden glauben, was für ein gläubiger Mann das ist. Aber eigentlich glaube ich das gar nicht. Es könnte einfach mein Beruf sein, mich damit auszukennen, aber eben nicht dran glauben. Und auch in solchen Zeiten lässt Gott manchmal schwierige Zeiten zu, damit wir auch darüber nachdenken, über unser Leben, über unseren Glauben und uns Gott anvertrauen. Er lässt Prüfungen zu. Davon lesen wir in der Bibel sehr viel. Wir hatten eine lange Reihe aus dem Hebräerbrief, wo viele Menschen in Prüfungen kamen, aber durch Glauben bewährt waren oder ausgeharrt haben. Bis zum Schluss, wo nicht Gott im Himmel sitzt und denkt so, du bekommst jetzt eine Prüfung und ich hoffe, du schaffst das. Ach, schon wieder nicht geschafft, gesündigt, wieso denn noch? Komm, noch eine Prüfung. Er braucht das nicht für sich zu gucken, oh, schafft er das oder nicht. Aber für uns selber ist es wichtig, dass wir in solchen Prüfungen auch erfahren, dass wir erstmal auch wachsen und lernen, auf Gott zu vertrauen oft, aber auch für uns selber merken, lebe ich mit Gott oder nicht? Glaube ich wirklich an ihn oder nicht? Und dass er uns damit wach machen will und wir nachdenken und wir nicht einfach irgendwas zeigen, was wir gelernt haben, was die Menschen sehen wollen, sondern es ist wichtig, wenn Jesus wiederkommt, was er über uns sagt. Schließe noch mal mit dem Vers aus Jakobus 5, Vers 8 ab. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Wir müssen die Rettung nicht erarbeiten oder verdienen, um es zu wiederholen. Jesus schenkt es uns freiwillig, wenn wir ihn einfach darum bitten. Wenn wir um Vergebung unserer Schuld bitten. Aber dann wird sich unser Leben automatisch verändern, weil der Heilige Geist in uns kommt, weil er unser Denken verändert und wir ganz automatisch manches nicht mehr tun wollen und vielleicht über anderes nachdenken und sonst anderes wichtig wird. Und wir sind damit nicht alleingestellt, dass wir plötzlich irgendeine Leistung bringen müssen. Ich muss plötzlich predigen gehen, missionieren gehen, davor hatte ich immer Angst. Ich muss ins Ausland gehen, wenn ich mich bekehre. Das war ein Hindernis, wieso ich mich bekehrt habe. Aber Gott kennt uns auch und er gibt uns nicht irgendeine Aufgabe, mit der er uns zu irgendwas zwingen will, was uns überhaupt keinen Spaß macht. Denn wir erinnern uns, wie Asaf es gesagt hat, es ist köstlich, in Gottes Nähe zu sein. Es ist etwas Gutes und Gott kennt uns und will uns Freude schenken und nicht irgendwie zu Sklaven machen, die einfach nur ihr Leben kaputt arbeiten, sondern Matthäus nennt Jesus das auch. Er will uns erquicken, er will uns Last abnehmen, dass es uns leichter wird im Leben. Er will uns Freude schenken, er will uns Hoffnung schenken, damit wir unsere Herzen stärken können und dass wir wir uns freuen, wenn er bald wiederkommt und wir ihn sehen können. Amen.